Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Katrin Kühn und mit einem kleinen Schwerpunkt zur Diskussion über die grüne Gentechnik, die aktuell rund um das Thema Klimaanpassung wieder aufflammt.
Mit der klassischen Züchtung sind wir nicht schnell genug. Das heißt, wir müssen die biotechnologischen Methoden nutzen. Das ist die Genschere, das ist CRISPR-Cas. Mit diesen Methoden sind wir wesentlich schneller.
Das ist definitiv eine Technologie, mit der man mehr machen kann als mit der Züchtung. Und damit natürlich auch einhergehend die Fragen, kann man das immer gut kontrollieren oder gibt es Risiken, die auch über das hinausgehen, was mit der bisherigen Züchtung möglich war.
Die Pflanzengenetikerin Maria von Koff-Schmiesing und Christoph Thehn, Koordinator des Bündnisses Keine Patente auf Saatgut, sind das nur zwei Stimmen aus der bisherigen Debatte, Pro und Contra, Chancen und Risiken. Viele Verbraucher lehnen Gentechnik in der Nahrung ab. Viele Wissenschaftler werben dafür. Gerade eben ist dazu auch eine Veranstaltung in Berlin zu Ende gegangen, hochkarätig besetzt mit zwei Nobelpreisträgern, wo wir gleich hinschauen. Erst aber noch das, worum geht es hier und warum flammt die alte Diskussion, die es schon lange gibt, so wieder auf. Das hat auch mit der schon erwähnten Genschere CRISPR-Cas zu tun. Michael Lange hat jetzt dazu mit den Hintergrundinformationen, um alle auf Stand zu bringen.
Die Genschere CRISPR-Cas stammt ursprünglich aus der Natur. Bakterien haben sie entwickelt, um sich vor Viren zu schützen. Das komplexe Biomolekül besteht aus zwei Komponenten. Einem Protein, das in der Lage ist, das Erbmolekül DNA zu zerschneiden, und RNA, die als Sucher funktioniert. Seit die Funktionsweise von CRISPR-Cas bekannt ist, lässt sich dieser Sucher im Labor programmieren. So entsteht eine Genschere, die erst eine bestimmte Stelle im Erbgut findet und es genau an dieser Position durchtrennt. Exakter, einfacher und schneller als frühere Methoden der Gentechnik. Der Oberbegriff für die Arbeit mit der Genschere und ähnlichen Werkzeugen lautet Genomeditierung. Dabei lässt sich das Erbgut von Zellen oder Organismen gezielt verändern, wie ein Text mit einem Textverarbeitungsprogramm. Mit ihrem neuen Werkzeugkasten erzeugen Wissenschaftler genetisch veränderte Pflanzen, ohne dass artfremde Gene eingeschleust werden. Die gleichen Pflanzen könnten auch durch klassische Züchtung entstanden sein. Allerdings wäre das umständlicher und würde länger dauern. CRISPR-Pflanzen sollen schneller bessere Erträge liefern, sich selbst vor Schädlingen schützen oder besser mit Trockenheit zurechtkommen. Dennoch ist die Anwendung in der Europäischen Union beschränkt. 2019 entschied der Europäische Gerichtshof, dass CRISPR-Cas und vergleichbare genetische Werkzeuge als Gentechnik zu betrachten sind und deshalb streng kontrolliert werden müssen.
Das also der Hintergrund zur Debatte. Und jetzt nach Berlin, von wo mir jetzt mein Kollege Maximilian Brose zugeschaltet ist. Vorhin um 14 Uhr gab es da eine Pressekonferenz vom Forum Grüne Vernunft mit zwei Nobelpreisträgern. Maximilian, worum ging es da eben genau?
Ja, vielleicht ganz kurz, um das einzuordnen. Das Forum oder Grüne Vernunft e.V., das ist ein Pro-Gentechnik-Interessenverband, sagt Lobby Control, gefördert unter anderem vom Industrieverband Agrar e.V., zu dem auch große Produzenten von genetisch veränderten Saatgut gehören.
Also eine Lobbyveranstaltung letztlich. Wer waren denn die Nobelpreisträger und was haben die gesagt?
Da war Christiane Nüsslein-Vollhardt, eine Genetikerin, die 1995 den Medizinnobelpreis bekommen hat. Und die hat einen Vortrag zur Genomeditierung als Grundlage für den Naturschutz gehalten. Vielleicht mal kurz so eine Argumentationslinie. Derzeitig, da sind Nutzpflanzen genetisch natürlich durch Züchtung schon verändert worden. Aber die haben eben nur einen schlechten Abwehrmechanismus gegenüber Schädlingen zum Beispiel. Und daher werden viele Pestizide eingesetzt, die natürlich der Umwelt schaden. Und das soll eben grüne Gentechnik ändern können nach ihrem Vortrag. Hat noch ein paar weitere Beispiele aufgeführt und ihre Vision war quasi, nachhaltige Methoden in der Landwirtschaft und Genomeditierung kombinieren, um das Beste aus beiden Welten zu holen. Ja, und dann war noch Richard J. Roberts da, ein britisch-amerikanischer Molekularbiologe, der 1993 den Medizin-Nobelpreis bekommen hat. Und der zeigte sich sehr enttäuscht von Greenpeace, eben weil die Wissenschaft gezeigt habe, dass grüne Gentechnik sicher sei, so sagt er. Greenpeace würde diese Technologie aber nach wie vor ablehnend gegenüberstehen. Und das sei eben gerade problematischen Blick auf den globalen Süden, sagt er. Und hier spricht er tatsächlich von einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das Greenpeace begehe. Und so lautet auch der Vorwurf einer Initiative, die von 160 lebenden NobelpreisträgerInnen schon vor einiger Zeit unterschrieben wurde, die es an Greenpeace berichtet. Und da steht dann ein Satz drin wie, ich zitiere, wie viele arme Menschen auf der Welt müssen sterben, damit sie gegen das Verbrechen gegen die Menschheit vorgehen. Ja, und diese Frage, die ist heute auf der Pressekonferenz auch an die evangelischen Kirchen Deutschlands und an Brot für die Welt gerichtet worden. Die stehen auch ablehnend der grünen Gentechnik gegenüber, und zwar in einem Brief, unterschrieben von 21 WissenschaftlerInnen auf dem Gebiet grüne Gentechnik.
Also schon ziemlich scharfe Worte. Was sagen denn diejenigen, die die Worte treffen, also die evangelischen Kirchen Deutschland und Brot für die Welt?
Brot für die Welt, die zeigen sich erst in einer ersten Reaktion gegenüber dem Deutschlandfunk ja bestürzt über die zunehmende Verrohung der Debatte. Und wer seinem Gegenüber in dieser Debatte eben ein Kapitalverbrechen vorwerfe, der habe kein Interesse an einer respektvollen demokratischen Diskussion. Und eine EKD-Sprecherin, die hat auf Anfrage des Deutschlandfunks gesagt, dass die EKD weiterhin die wissenschaftliche Erkenntnisse rund um die Pflanzenbiotechnologie für ihre Urteilsbildung mit einbeziehe. Dies hätte aber bisher nichts an ihrer Einstellung gegenüber dem Thema geändert.
Also ziemlich viel Feuer in der Debatte. Warum kocht die denn gerade wieder hoch?
Ja, da gibt es mehrere Gründe. Einerseits haben wir schon die Genschere CRISPR-Cas gehört, die einfach jetzt gerade Standard in allen Pflanzengenetiklaboren ist. Und dann kommen natürlich ganz viele Probleme hinzu. Zum Beispiel der Klimawandel, das Wachstum der Weltbevölkerung, die sorgen natürlich für Ernährungsprobleme in der Zukunft auch noch stärker. Und daher ist es Ziel von vielen Forschungseinrichtungen, eben trockenresistente, genetisch veränderte Pflanzen zu erzeugen oder genetisch veränderte Pflanzen, die resistent gegen Krankheitserreger oder auch Salzstress sein können. Ja, und natürlich ist Mangelernährung auch ein Thema. Nach wie vor ist das ja nicht gelöst, und hier könnten auch genetisch veränderte Organismen helfen. Und ein dritter Punkt, die EU-Kommission, die will einen neuen Gesetzesvorschlag zur gesetzlichen Regulierung von grüner Gentechnik im Juli wohl vorlegen.
Soweit ich weiß, ist dieser Vorschlag ja relativ streng. Wird sich das dann ändern?
Ja, bisher ist die Gesetzgebung relativ streng. Das stimmt. Ob der Vorschlag daran was ändert, das bleibt tatsächlich abzuwarten. Bei der Pressekonferenz, da war gerade sogar Verunsicherung darüber, ob dieser neue Kommissionsvorschlag tatsächlich kommt oder eben nicht. Aber WissenschaftlerInnen, die klagen schon länger gegen das derzeitige EU-Gesetzgebung in Bezug auf grüne Gentechnik. Das basiert letztendlich ja ganz grundlegend auf dem Vorsorgeprinzip, dass man eben erst wissenschaftlich klären muss, ob genetisch veränderte Pflanzen gesundheitsschädlich sind, und dass man sich auch nicht einig, dass das so bleiben soll, aber es gibt eben viele Diskussionen um andere Punkte, etwa welche Pflanzen, die jetzt wie genetisch verändert wurden, ob die auch darunter fallen unter diese strengen Vorgaben, zum Beispiel mit CRISPR-Cas veränderte, und da gibt es dann auch Kritik von der Deutschen Akademie der Wissenschaften Leopoldina dran.
Und dann ja die Frage, um die es sich dreht, wie sieht es denn aus mit der Sicherheit der genetisch veränderten Pflanzen?
Ja, die Leopoldina sagt etwa, dass in der gesamten 30-jährigen Anwendungszeit bisher keine technologieinhärenten Risiken aufgetreten sind. Bundesforschungsministerium agiert da ähnlich. Die sagen, das ist sicher. Andererseits ist es natürlich auch so, dass da noch tiefere Probleme darunter liegen. Etwa, dass genetisch veränderte Pflanzen die Bauern im globalen Süden abhängig machen könnten von großen Saatgutproduzenten und noch andere Fragen. Am Ende kann man eigentlich nur sagen, das Ganze bleibt ein Streitthema und die Fronten scheinen da weiterhin verhärtet.
Maximilian Brose live aus Berlin über die neu aufgeflammte Diskussion über die grüne Gentechnik. Vielen Dank. Und jetzt zu etwas, wo es ein Stück weit andersrum läuft. Es wird etwas Neues entwickelt und auf den Markt gebracht und dann später, teils viel später, erkannt, dass es gefährlich ist. Es geht um PFAS, die sogenannten ewigen Chemikalien, weil sie praktisch nicht abbaubar sind und sich in der Umwelt und in Organismen anreichern. Helmholtz-Forscher haben hier jetzt neue Ergebnisse vorgelegt zu PFAS in Gewässern, in Flüssen, Nord- und Ostsee und an der europäischen Atlantikküste. Und wie Volker Mrasek jetzt berichtet, die Funde gehen weit über das bisher Bekannte hinaus.
Die Umweltchemikerin Hanna Jörs hat Nord- und Ostsee beprobt, dann Rhein, Main und Ruhr und den kleinen Fluss Alz in Bayern und zu guter Letzt auch noch den Nordatlantik vor der europäischen Küste, vom spanischen Malaga bis hinauf in den Ärmelkanal. Ein 4-Jahres-Projekt. Überall stieß die Forscherin vom Helmholtz-Zentrum Herion in Geesthacht bei Hamburg dabei auf PFAS, die berüchtigten ewigen Industriechemikalien, wie sie auch genannt werden. Um sie zu messen, nutzte Hanna Jörs eine Methode, die weit über die üblichen Analyseverfahren hinausgeht, eine besonders hochauflösende Form der Massenspektrometrie.
Also mit klassischen Methoden werden üblicherweise immer die gleichen 10 bis 30 PFAS untersucht. PFAS sind aber insgesamt eine Gruppe von mehreren tausend Substanzen. Wir haben insgesamt 86 unterschiedliche PFAS identifiziert. Das zeigt also, dass in dem Fall die routinemäßige Analytik nicht ausreicht, um die gesamte PFAS-Kontamination zu beschreiben.
8 der 86 Fluorverbindungen seien vorher noch nie in der Umwelt nachgewiesen worden. Das sagte die Forscherin kürzlich auf der Jahrestagung der Wasserchemischen Gesellschaft in Augsburg.
Das waren ganz unterschiedliche Substanzen, zum Beispiel ether-basierte PFAS, sogenannte, die man vorher noch nicht identifiziert hatte. Und da muss jetzt herausgefunden werden, ob die auch problematisch sind, wie sie sich in der Umwelt verhalten, was damit passiert.
Die höchsten Konzentrationen fanden sich in den Flüssen. Das hat offensichtlich mit Abwassereinleitungen durch ansässige Industriebetriebe zu tun, die die Stoffe einsetzen. Die Alz in Bayern erwies sich dabei als fast 100 Mal so stark belastet wie der Rhein.
An der Alz ist ein großer Flurchemiepark und natürlich ist die Alz auch ein sehr kleiner Fluss. Wenn da Substanzen hineingelangen, sind die Konzentrationen im Verhältnis höher als im großen Rhein, wo viel mehr Wasser enthalten ist. In der Nordsee haben wir die Elbe und den Rhein, die große Mengen an PFAS eintragen. Hier sind die Konzentrationen eben deutlich höher dann als im Atlantik. Mindestens ein Faktor 10 an vielen Stellen.
Erste Vertreter der langlebigen Industriechemikalien sind inzwischen in der EU nicht mehr zugelassen, etwa Perfluoroktansäure. Doch die Industrie ersetzte sie einfach durch andere, ganz ähnliche PFAS, die noch nicht reguliert sind. Beliebt ist vor allem eine Säure, für die auch Hanna Jörs gerne bloß die gängige Abkürzung benutzt, HFPO da.
Diesen Ersatzstoff finden wir inzwischen in fast jeder Probe, die wir nehmen, bis hin in die Arktis, was zeigt, dass die Substanz auch über weite Strecken transportiert ist, auch extrem stabil ist und zumindest was das Kriterium angeht, nicht besser zu sein scheint als die Vorgängersubstanz.
Die Europäische Chemikalienagentur ECHA bewertet auch diese stark fluorhaltige Säure inzwischen als besonders besorgniserregenden Stoff. Ralf Ebinghaus leitet das Institut für Umweltchemie des Küstenraumes im Geesthachter Helmholtz-Zentrum. Er forscht schon seit 2 Jahrzehnten über die abbauresistenten PFAS.
Ich kann mich erinnern, als wir damals 2003 mit dieser Thematik begonnen haben, da hatten wir es so größenordnungsmäßig mit weniger als 10 bekannten PFAS zu tun. Vor 5, 6 Jahren, da waren es 300, von denen wir wissen. Jetzt wissen wir mittlerweile von 5000. Die Problematik wird umso größer, je größer die Anzahl ist von Substanzen, über die wir so gut wie gar nichts wissen.
Deutschland und 4 andere EU-Mitgliedstaaten haben kürzlich den Vorschlag eingebracht, die ganze Stoffgruppe zu verbieten, um zu vermeiden, dass die Industrie aus dem Verkehr gezogene PFAS jedes Mal durch andere ersetzt. Hanna Jörs und Ralf Ebinghaus halten das beide für sinnvoll.
Ja, unsere Studie zeigt, dass dieser Ansatz auf jeden Fall sehr wichtig wäre, um das zu verhindern.
Die Vielzahl dieser Substanzen, das ist das, was tatsächlich besorgniserregend ist. Und ich würde mir persönlich sehr wünschen, dass dieser Gruppenansatz tatsächlich Gesetz wird.
PFAS in Gewässern in ganz neuen Dimensionen, Volker Mrasek hat berichtet. Die Diskussion über die Wärmewende, das geplante Heizungsgesetz, zeigt, wenn Klimamaßnahmen in der Politik bei den Menschen ankommen, dann wird das, was sonst große und auch abstrakte Zahlen und Ziele sind, hitziger. Vor allem, wenn das, was ansteht, die Leute unterschiedlich stark trifft. Wie sieht es da wohl in Ländern aus, in denen die Herausforderungen noch viel größer sind? Ein Team des MCC in Berlin, das Mercator Research Institute on Global Commons, hat das jetzt für Indien untersucht. Indien, der drittgrößte Treibhausgasemittent nach China und den USA, mit 1,4 Milliarden Menschen. Was steht da an? Einer der Autoren der Studie ist Jan Steckel, Klima- und Entwicklungsökonom am MCC und an der Universität Cottbus. Und wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Herr Steckel, zum Einstieg. Wenn wir jetzt hier in Deutschland, also Stichwort Heizungsgesetz, schon so eine hitzige Debatte erleben, wenn es um die Betroffenheit bei Maßnahmen geht, was ja auch ein handfestes politisches Problem ist. Wie groß ist das Problem dann in Indien? Wie ist die Lage da?
Diese Debatten sind immer auf Verteilungseffekte zurückzuführen. Wer verliert, wer gewinnt und vor allem, wie sichtbar sind diese Gewinne und Verluste? In Deutschland erleben wir das jetzt bei den Besitzern von Gas- und Ölheizungen, die befürchten, mit größeren Investitionen alleine gelassen zu werden. In Indien gibt es die Dynamiken natürlich ganz analog. wenn natürlich nicht unbedingt im Heizungssektor, sondern gegebenenfalls eher bei dem Ausstieg aus der Kohle zum Beispiel oder bei den Allerärmsten.
Und was haben Sie dann jetzt genau gemacht in Ihrer Studie? Was haben Sie berechnet?
Wir wollten jetzt genau wissen, wie die Gewinner und Verlierer einer potenziellen Energiewende in Indien verteilt sind. Und so ein bisschen haben wir als Aufhänger genommen den notwendigen Kohleausstieg, der ja auch international in Diskussion ist, mit den sogenannten JETPs, den Just Energy Transition Partnerships. Und was wir gemacht haben, ist, wir haben uns jetzt wirklich drei Dimensionen angeschaut. Einmal die Arbeitenden, zum Beispiel im Kohlesektor, die ihre Jobs verlieren könnten. Zweitens die Haushalte, die kurzfristig höhere Energiepreise zu befürchten hätten. Und dann drittens die energieintensive Schwerindustrie. Und für alle Gruppen haben wir dann ausgerechnet, wie sie unter Klimapolitik belastet werden, und zwar auf regionaler Ebene. Also auch Indien ist ein föderaler Staat mit Staaten, so ähnlich wie in Deutschland, und haben für diese ganzen Regionen einen regionalen Index entwickelt, der eben diese drei verschiedenen Aspekte berücksichtigt.
Und was zeigt dieser Index? Wie groß ist da die Kluft?
Es gibt unglaublich große Unterschiede regional. Wir beobachten vor allen Dingen, dass die bereits etwas besser entwickelten südlichen und westlichen Bundesstaaten die Gewinner einer solchen Transformation wären. Und die ärmsten Staaten, vor allen Dingen im Osten des Landes, wären sehr viel stärker betroffen, sind auch häufig die, die stark von der Kohlegewinnung abhängen. Und das führt erwartbar zu politischen Schwierigkeiten, zumal eben in einem föderalen Staat wie Indien, wo die Provinzen ein relativ starkes Mitspracherecht haben.
Könnten Sie das mal an einem Beispiel konkret machen, an dem sich das entzündet oder besonders gut zeigt?
Genau, nehmen Sie den Staat Jharkhand, das ist ein Staat im östlichen Indien, ist ein relativ armer Staat und es ist ein Staat, der sehr stark von dem Kohleabbau lebt. Und so ein Staat wird sich nun eben voraussichtlich erstmal gegen einen vorgezogenen Kohleausstieg wehren, wenn der Staat oder die Regierung des Staates erwarten muss, dass viele Menschen in die Arbeitslosigkeit rutschen. Zumal man wissen muss, dass Jobs in der Kohleindustrie in Indien auch ganz häufig mit dem Zugang zu Wohnungen, Sozialsystemen und so weiter zusammenhängen. Und wenn das alles droht wegzufallen und es gleichzeitig eben keine lokalen Alternativen gibt, dann ist es für die regionale Regierung eben toxisch, ohne weitere Ausgleichsmaßnahmen darauf zu bestehen, dass dieser Kohleausstieg durchgezogen wird. Und was nun politisch passiert oder passieren kann, ist, dass eben diese Staaten, die stark betroffen wären von so einem Kohleausstieg, auf die Barrikaden gehen.
Ist das Ausmaß, das Sie errechnet haben jetzt in Ihrer Studie, welche Kluft sich da in Indien auftun könnte, denn neu? Also inwiefern ist das anders, als man bisher vielleicht erwartet hat?
Was Neues ist, dass wir wirklich versuchen, das konkret zu quantifizieren, auch wenn es natürlich sehr schwierig ist, da jetzt mit Punkt und Komma eine Zahl hinterzuschreiben, aber zumindest mal die Dimensionen zu quantifizieren und das dann letztendlich auch in den Ranking zu packen. Neu ist auch, dass wir es schaffen, auf mehr als eine Dimension zu schauen, also nicht nur zu gucken, okay, würden jetzt hier Jobs verloren gehen, sondern auch, wie werden die Haushalte belastet. Aber natürlich ist das Verständnis davon, dass wir eben die Verlierer mitdenken müssen, vor allen Dingen, wenn diese Verluste sehr konzentriert sind, ist nicht komplett neu. Ich glaube aber, dass es trotzdem, nur weil es nicht neu ist, noch lange nicht verstanden ist, wie wir mit dieser Herausforderung konkret umgehen.
Jan Steckel vom MCC in Berlin über die gesellschaftlichen Herausforderungen der Klimawende in Indien und was Indien da bevorsteht, was neben dem Kohleausstieg zu bewältigen ist. Genau dazu jetzt noch ein Hörtipp aus unserer Reihe Wissenschaft im Brennpunkt.
What we are seeing is that nighttime temperatures actually are increasing.
Die nächtlichen Temperaturen steigen schneller an als die Tagestemperaturen. Es bleibt auch nachts heiß, 35, 40 Grad. Und die Abkühlung, auf die man sich gefreut hat, kommt einfach nicht. Wenn der Körper sich zu lange nicht von der Hitze erholen kann, hat das ernsthafte Folgen.
Nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer halbstündigen Sendung Klimakatastrophe in Indien, Überleben in der Heißzeit. Zu finden auf deutschlandfunk.de unter Wissenschaft im Brennpunkt oder in der Deutschlandfunk-Audiothek-App oder überall, wo es Podcasts gibt. Und damit ist jetzt Zeit für die weiteren Meldungen aus der Wissenschaft. Im Studio dafür jetzt Friederike Walchnach-Seri. Und zuerst geht es um die Verhandlungen der Vereinten Nationen über ein internationales Plastikabkommen. Jede Minute landen etwa 4 Lkw-Ladungen voller Plastikmüll in Flüssen, Seen und Meeren. Im Jahr sind das rund 20 Millionen Tonnen, Tendenz steigend. Die Vereinten Nationen haben deshalb geplant, bis 2024 ein verbindliches Plastikabkommen zu verabschieden, das die zunehmende Umweltverschmutzung durch Plastikmüll aufhalten soll. Die zweite Verhandlungsrunde läuft seit Anfang der Woche und soll offiziell heute Abend enden. Um den Plastikmüll in Zukunft zu reduzieren, will die Kunststoffindustrie vor allem auf neue Methoden für effizienteres Recycling setzen. Laut Berechnungen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung können bis 2060 aber lediglich 17% des Plastikmülls recycelt werden. ExpertInnen sowie NGOs fordern deshalb, dass der Plastikverbrauch insgesamt deutlich reduziert werden muss.
Eine Vorliebe fürs Fahrradfahren kann auch vom Bildungshintergrund abhängig sein.
Eine Studie im Fachmagazin Urban Studies hat die Radlvorlieben von rund 50.000 Menschen in 143 deutschen und niederländischen Städten untersucht. Demnach fahren Menschen mit höherem Bildungslevel tendenziell mehr Fahrrad, und zwar unabhängig davon, ob es sich um eine Stadt mit vielen Radwegen und größerer Fahrradkultur handelt oder nicht. Die Studie aus dem Institut für Soziologie der Uni Köln unterstützt die Hypothese, dass Fahrradfahren gerade unter Menschen mit akademischem Hintergrund auch als eine Art Statussymbol gilt. Es bestehe aber noch Forschungsbedarf, um die Unterschiede zwischen einzelnen Städten sowie die genauen Zusammenhänge zwischen Bildung und Fahrradkultur besser zu verstehen.
Extrem kalte Klimabedingungen könnten soziales Verhalten bei Affen fördern.
Schlankaffen leben in Asien sowohl in tropischen Regenwäldern als auch in Gebirgswäldern bei eisigen Temperaturen. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt die Gene, Fossilien und das Verhalten der Primaten analysiert. Dabei kam heraus, Schlankaffen in kälteren Regionen sind sozialer. Ein höherer Spiegel der Hormone Oxytocin und Dopamin führt beispielsweise dazu, dass die Weibchen in den Bergregionen ihre Jungtiere länger stillen. Außerdem würden sich die Männchen durch den veränderten Hormonspiegel besser tolerieren und schneller unterordnen, heißt es in der Studie im Fachmagazin Science.
Das Mikrobiom von Korallenriffen ist größer als bisher gedacht.
Korallenriffe gelten auch als die Regenwälder der Meere. Dabei bieten sie nicht nur Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten, sondern auch für eine Vielzahl an Mikroorganismen. Ein internationales Forschungsteam hat bei einer Expedition rund 5.400 Proben von 99 Riffen im Pazifischen Ozean gesammelt. Die Analyse des genetischen Materials hat jetzt ergeben, in den Korallenriffen leben mehr als eine halbe Million Bakterienarten. Bisher wurde angenommen, dass es auf der gesamten Welt nur etwa eine halbe Million Mikroorganismen gibt.
Boeing muss den ersten bemannten Flug mit der eigenen Raumkapsel erneut verschieben.
Grund sind neue technische Probleme, erklärte das US-amerikanische Luftfahrtunternehmen. Boeing hatte eigentlich geplant, am 21. Juli erstmals Menschen mit der eigenen Starliner-Raumkapsel ins All zu schicken. Jetzt sind bei Tests allerdings Probleme beim Fallschirmsystem aufgetaucht. Auch die in der Kapsel verbauten Kabel könnten laut Boeing ein Risiko darstellen. Diese könnten wohl unter bestimmten Umständen in Brand geraten. Deshalb habe man sich jetzt entschieden, den Start auf zunächst unbestimmte Zeit zu verschieben. Boeing hatte im Mai 2022 eine unbemannte Starliner-Kapsel erfolgreich zur internationalen Raumstation ISS geschickt.
Sternzeit, 2. Juni. Einschlag des Venusmondes Tetra. Nach den Berechnungen des international anerkannten Professors Pirkheimer hat der Venusmond Tetra seine Umlaufbahn verlassen und rast nun auf die Erde zu. So heißt es in einer Szene des Films Papa Ante Portas von Loriot. Sein Aufprall steht unmittelbar bevor. Dies bedeutet das Ende unseres Planeten, behauptet ein windiges Vertreterpärchen. Allerdings lässt sich im Loriot-Film mit monatlichen Lieferungen von Wurzelbürsten und speziellem Badezusatz für Rettung sorgen. Sollte ein kilometergroßer Venusmond plötzlich vor den Türen stehen, so hilft aber auch absolute innere wie äußere Reinheit nicht mehr. Bei einem Aufprall wird fast alles höher entwickelte Leben auf der Erde ausgelöscht. Wenn nicht unmittelbar durch den Einschlag, dann später durch die gewaltigen Staubmengen, die für viele Jahre voller Dunkelheit und Kälte auf unserem Planeten sorgen. Angst vor einem zerstörerischen Venusmond braucht niemand zu haben, denn unser innerer Nachbarplanet hat gar keinen Mond. Auch Merkur, der sich noch näher an der Sonne befindet, hat keinen Begleiter. Selbst wenn die Venus einen Mond hätte, so ein Objekt könnte nicht schlagartig seine Umlaufbahn verlassen und einen direkten Kurs auf die Erde nehmen. Das wäre allenfalls in einem Katastrophenszenario denkbar. Ein großer Körper müsste den Venusmond aus der Bahn rammen. Allerdings ist es wahrscheinlicher, dass der Mond bei so einer Kollision selbst zerstört wird. Ob mit oder nun eben ohne Mond, den ganzen Monat hindurch verzaubert die Venus mit ihrem Glanz den Abendhimmel.
Die Sternzeit mit einem fachlichen Schnitzer in Loriots Papa Ante Portas. Das war's für heute von Forschung aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage danke für Ihre Zeit.